Herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast Familienglück und Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Akademie für Familiencoaching und Familienexpertin. Und in diesem Podcast bekommst du ganz, ganz viele Impulse rund um das Familienleben. In diesem Podcast bist du genau richtig. Und jetzt lass uns starten mit der nächsten Folge. Heute mal ein ganz, ganz spannendes Thema, was viele Eltern rumtreibt, und zwar das Thema Handy und das ganz klare Statement: Nein, Handys alleine machen die Kinder weder dumm noch faul. Denn viele Eltern glauben, dass Handys das Medium Nummer eins sind, warum Kinder schlechte Noten haben, warum Jugendliche keine Lust mehr auf Sport machen, warum Jugendliche nicht mehr rausgehen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Handy so ein Staatsfeind Nummer eins tatsächlich in den Familien wird. Und mit der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir ja dann mal so ein paar andere Sichtweisen geben zum Thema Handynutzung deines Kindes. Weil wozu nutzen Kinder und Jugendliche ihr Handy denn eigentlich? Also sie nutzen es, um Kontakte mit ihrer Peergroup aufrechtzuerhalten. Das heißt, sie sind im sozialen Raum, sie sind im Austausch miteinander, sie sind in der Kommunikation. Und das, was halt früher am Dorfbrunnen oder im Jugendzentrum stattgefunden hat, findet halt jetzt in den Kinderzimmern statt per Snapchat, WhatsApp, BeReal und wie die Apps und alle heißen. Das heißt, sie nutzen das Handy durchaus für Kontakte mit ihren Freunden und ihrer Peergroup. Sie kommunizieren darüber auch, das heißt, wird telefoniert, Videoanruf, Direktnachrichten. Also es ist auch ein wirkliches Kommunikationsmedium. Sie schauen sich Filme an. Sie sind natürlich auch auf Social Media. Sie hören Musik, spielen Spiele. Manche lernen auch damit. Und ich glaube, wir Erwachsenen dürfen uns von der Vorstellung verabschieden, dass es noch analoge Jugenden gibt. Es gibt keine analoge Jugend mehr und die wird auch nicht wiederkommen. Und dass wir dann sagen, Mai, und früher sind wir auf die Bäume geklettert und früher war alles anders. Ja, weißt du, es gab auch mal Zeiten, da gab es keinen Sicherheitsgurt und zum Blinken musste man die Hand aus dem Fenster strecken. Also die Dinge ändern sich nun mal. Und ich lade dich ein, hier auch diese Denkweise ein wenig zu verlassen, weil sich nun mal die Jugend unserer Kinder verändert hat und eine Jugend ohne Smartphone oder was auch immer in den nächsten Jahren kommen wird, ist einfach nicht mehr denkbar und das ist auch nicht mehr, ja, Trend und deswegen wird es immer Jugendliche mit Smartphones in den Händen geben. Aber wir wollen natürlich auch nicht übersehen, dass es auch Gefahren gibt, ist ja ganz klar. Na, es gibt selbstverständlich Gefahrenquellen. Also man zeigt, dass zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit schwindet. Da gibt es mittlerweile mehrere Studien darüber, weil wenn wir uns Instagram und TikTok, die Haupt-Social-Media-Plattformen der Jugend anschauen, da geht es ja wirklich nur 3 Sekunden, 5 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde, 10 Sekunden, 3 Sekunden, 5 Sekunden. Also so funktioniert das ja. Und so sind diese Medien auch aufgebaut für unsere Kinder und Jugendlichen. Und deswegen ist man auch gewöhnt, im TikTok-Style sich zu konzentrieren und seine Message zu konsumieren. Es war früher, hat man gesagt, 3 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Mittlerweile sagt man sogar eine einsekündige Aufmerksamkeitsspanne. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und es stimmt, dass die Konzentrationsfähigkeit tatsächlich schwindet. Kinder haben auch zeigen vermehrt Sprachentwicklungsstörungen, weil sich über das Medium Telefon anders unterhalten wird. Smileys übernehmen sehr oft die Funktion von Gefühlsausdrücken und es wird eher in Jugendsprache geschrieben. Es gibt immer mehr Abkürzungen und die rhetorischen Fähigkeiten bleiben da durchaus ein wenig mehr auf der Strecke als früher, als man noch Briefe geschrieben hat zum Beispiel und sich mit der Sprache, den Worten und ihre Wirkung auseinandergesetzt hat. Jetzt schickt man eine WhatsApp-Nachricht und kann die dann sogar noch im Nachhinein bearbeiten und verändern. Na, also hier hat einfach eine ziemlich große Transformation auch in der Rhetorik stattgefunden. Es ist auch so, dass bei Kindern und Jugendlichen zum Teil die Empathiefähigkeit schwindet, was damit zu tun hat, dass wir Empathie schulen, indem wir den Menschen ins Gesicht schauen. Wir sehen jemanden und du fragst ihn, wie geht's dir? Und diese Person sagt, gut. Und du siehst aber an der Mimik, an der Gestik, an der Körperhaltung, dass das gut nicht stimmt. Also du nimmst Inkongruenzen zwischen Gestik und Mimik und dem gesprochenen Wort statt. Und das lässt sich aufhorchen. Und das nennt man einfach Empathie. Also ich sehe das, was du nicht sagst. Wenn wir aber uns aber vermehrt über Sprachnachrichten, über Textnachrichten unterhalten, dann sehen wir das Gesicht nicht. Wir hören den Tonfall nicht. Wir wissen nicht, wie der andere das vielleicht meint. Und wir müssen uns auf den Inhalt verlassen. Sprache funktioniert aber auch und Kommunikation funktioniert über 4 verschiedene Kanäle. Es gibt den Inhalt, es gibt die Sachebene, es gibt die Beziehungsebene und es gibt die Selbstoffenbarungsebene. Das heißt, es spielt sehr, sehr viel mehr eine Rolle als nur der Inhalt. Wenn ich mich aber primär über digitale Medien austausche, das können auch Messenger-Dienste sein, Direktnachrichten geschrieben, dann bin ich nur auf den Inhalt fixiert, weil ich nichts habe, wo ich zwischen den Zeilen lesen kann. Ja, ich kann natürlich überlegen, warum hat er jetzt das Smiley genommen oder das? Aber es fehlt so dieses, ich nenne es mal die Schwingungen, die wir einfach im Gespräch miteinander haben. Sprechgeschwindigkeit, Tonfall, Lautstärke und so weiter. Und da sehe ich tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem, weil Empathiefähigkeit ist eine ganz, ganz wichtige Ressource von uns Menschen, dass wir uns in den anderen hineinfühlen können, dass wir erkennen, dass es dem anderen nicht gut geht und dass wir uns nicht nur auf das gesprochene Wort verlassen. Also hier sehe ich tatsächlich schon ein Thema. Und dieses Always On führt auch bei unseren Kindern und Jugendlichen schon auch zu dem Dauerstress. Na, also immer erreichbar sein und oh Gott, ich könnte was verpassen im Klassenchat, wenn ich jetzt 10 Minuten mein Handy ausmache. Das ist schon ein ziemlicher Cortisolspiegel und das ist schon stressig und anstrengend für unsere Kinder und Jugendlichen, hier immer bereit zu sein. Und was wir auch ganz, ganz wichtig ist, was ich in den Ring schmeißen möchte, TikTok, Instagram und Snapchat und all diese ganzen Tools, die wurden von einer Dutzenden von Psychologen entwickelt. Und die sollen nichts anderes tun, als uns Menschen vor der App halten, als uns Menschen dazu zu bringen, zu konsumieren. Das heißt, Suchtpotenzial ist gewünscht. Es ist kein Nebenprodukt, kein Zufallsprodukt. Diese Apps sind darauf programmiert, genau das zu erfüllen. Und wie oft sitzen wir Stunden um Stunden in Instagram und Facebook und was auch immer und merken gar nicht, wie die Zeit vergeht und erwarten aber dann von unseren Kindern, dass sie von selber merken, oh, jetzt ist aber schon 2 Uhr nachts, jetzt sollte ich mal aufhören. Also das Suchtpotenzial ist gewünscht und es ist auch gewollt und es soll so sein. Und deswegen ist es einfach wichtig, hier, dass wir Eltern auch eingreifen und dass wir Eltern Kinder da auch tatsächlich unterstützen. Dadurch, dass wir auch jede Langeweile nicht mehr aushalten müssen, geht ganz viel Raum für Kreativität verloren. Das heißt, Langeweile schafft Raum für Kreativität. Wenn aber bei jeder Gelegenheit, wenn man kurz wartet, wenn man im Stau steht, wenn man im Arzt ist, wenn man auf der Bushalte ist, wenn man im Zimmer ist, wenn immer sofort zack, Handy parat und reinschauen, dann nehme ich ganz, ganz viel Raum für Kreativität, für Exploration, für Entwicklung, für gucken, was passiert in der Welt da draußen noch alles. Also auch hier diesen Trend sehe ich tatsächlich relativ kritisch. Und das Letzte, wo ich noch Gefahren sehe, ist, dass unsere Kinder und Jugendlichen vermehrt Schlafstörungen haben. Einerseits wegen der Strahlungen, ja, weil das WLAN nachts auch selten ausgeschalten wird. Und eben auch wegen dieser Always-On-Thematik, dass man Angst hat, was zu verpassen. Und hier sind wir Eltern gefragt. Ich werde zu Hause immer ausgelacht, weil bei uns ist das wirklich so, dass im kompletten Haus um 22 Uhr, am Wochenende um 23 Uhr, das WLAN aus ist. Dann geht der Router, fährt sich runter. Egal, ob mein Mann und ich gerade Fernsehen gucken, ob die Kinder am Handy sind, ab 22 Uhr ist bei uns Schicht im Schacht und dann können sie auf die mobilen Daten zurückgreifen. Die sind dann in der Regel Mitte des Monats halt einfach leer. Und das ist so unsere Selbstschutzmethode, dass einfach niemand von uns da abends am Handy ist. Und dann werden wir zum Teil ausgelacht von Freunden, sage ich, es mir völlig egal. Ich halte das für eine gute Möglichkeit, weil es einfach für alle gilt und nicht nur für unsere Kinder. Und daher ist dieser Weg eigentlich, den wir da gewählt haben, für uns ein guter. Aber was ist denn jetzt wichtig? Warum ist es denn, Kinder und Jugendliche so viel am Handy? Und hier sehe ich tatsächlich den Ursprung bei den Eltern. Du musst dir ja vorstellen, dass ganz, ganz viele Kinder von Geburt an auf Handymomente getrimmt werden. Das heißt, von Geburt an erleben die Kinder die Handys, die Eltern mit dem Handy in der Hand. Entweder ein Selfie mit dem Kind oder das Kind fotografieren oder andere fotografieren. Das heißt, die Kinder wachsen auf und neben dem Gesicht der Eltern ist das Smartphone-Linse das, was sie am allerhäufigsten sehen. Eltern greifen da wirklich andauernd zum Handy und versuchen jeden kleinen Pups-Moment festzuhalten. Und wir erziehen unsere Kinder gerade richtig dahin, Handy-Momente zu schaffen. Ja, also man sieht mittlerweile Kinder, die gucken, was kann ich tun, damit Mama und Papas Handy zücken, weil dann habe ich was ganz, ganz Tolles gemacht und dann filmen sie mich und strahlen auch noch dabei. Und es werden ganz wenig Momente, ja, wieder im Herzen oder im Gedächtnis gemacht und viele werden festgehalten, werden verschickt und dann musst du dir vorstellen, wie ist es denn für ein Kind, wenn wir mal einen Perspektivwechsel machen? Du bist mit dem Kind als Elternteil auf dem Spielplatz und das Kind macht irgendwas und die Mama filmt und danach ist sie ganz viel damit beschäftigt, den Film zu schneiden, zu vertonen, auf Instagram zu stellen, Oma und Opa zu stellen, es kommen Antworten und die Mutter ist einfach wieder komplett aufs Handy fixiert und gar nicht mehr beim Kind. Und da sehe ich eine ganz, ganz große Ursache für dieses Verhalten bei den Eltern, weil wir ja unseren Kindern von Anfang an einreden, schaffe Handymomente und du bist attraktiv. Machst du es nicht, zücke ich nicht das Handy und bin auch nicht in Aktion mit dir. Also das heißt, Handymomente schaffen Aufmerksamkeit, schaffen für das Kind Bindung und Verbindung. Da wird einfach sehr, sehr schnell eine Autobahn dazwischen gebaut. Und dann wundern wir uns, dass wir dann zu Kindern sagen, nee, nee, das Handy ist nichts für dich. Aber selber zücken wir es andauernd und haben es ständig vor der Nase. Also es gibt ja Mütter im Kinderwagen, das Kind liegt im Kinderwagen und die Mutter hat die ganze Zeit das Handy in der Hand und das Kind kriegt überhaupt gar kein Gesichtsfeedback mehr von der Mutter, weil sie einfach mit einem total neutralen Blick immer in das Handy reinstarrt und lacht an Momenten, die das Kind überhaupt nicht zuordnen kann. Also das ist wirklich, ich halte das für eine ganz, ganz bedenkliche Entwicklung. Ich würde mir wünschen, dass Eltern ihre Handys auf die Seite legen, wenn sie in den Kinderwagen schieben, wenn sie mit dem Kind zusammen sind, wenn sie Quality Time mit ihrem Kind haben, dann hat das Handy in meinen Augen nichts verloren. Sondern schaffe Momente für die Seele, fürs Herz. Wir machen das auch, wenn wir privat unterwegs sind. Ich nehme mein Handy nicht mit. Ich mache keine Fotos. Ich weiß, zum einen gucke ich sie sowieso nicht wieder an und zum anderen will ich es mir im Herzen speichern. Ich will in Verbindung mit meiner Familie, ich will mit meinen Kindern spielen. Ich will Momente mit meinen Kindern aufsaugen. Ich will sagen, hey, guck mal hier, wie schön und hey, guck mal da, wie toll. Ich will es nicht aber mit der Handykamera machen, sondern ich will es aufsaugen, um nicht irgendwelche Instagram-Stories sammeln. Ja, dazu gehe ich nicht mit meiner Familie in die Berge. Und da würde ich mir wünschen, dass viel, viel mehr Eltern das tatsächlich machen und sagen, hey, wir legen das Handy weg und wir sind mit unserem Kind, weil es ist doch völlig wurscht, ob wir irgendein Video mit Oma und Opa teilen, sondern es geht doch erstmal darum, dass ich und mein Kind eine gute Zeit zusammen haben. Und dann greifen Eltern ja auch andauernd zum Handy. Also wenn wir gucken, an der Bushaltestelle oder beim Arzt oder im Wartezimmer, was machen denn die meisten Eltern, wenn auch das Kind daneben sitzt? Da liest ja kaum jemand mehr Zeitung, jeder guckt ins Handy. Dann brauchen wir uns aber auch nicht wundern, wenn die Kinder das später auch machen, weil sie mit dieser Selbstverständlichkeit aufwachsen, weil Eltern Langeweile auch nicht mehr aushalten. Aber von unseren Kindern erwarten es wir. Weißt du, das ist so, ich finde das schon manchmal echt schizophren. Und Kinder und Jugendliche sollen also nicht das tun, was Eltern ihnen vorleben. Ja, aber Kinder tun nicht immer, was wir tun, was wir sagen, sondern Kinder tun, was wir tun. Das heißt, Kinder lernen am Modell. Und jetzt sagen wir ihnen, naja, ich lebe es vor, aber du machst es bitte nicht nach. Liebe Eltern, das funktioniert nicht. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass Regeln nicht nur für die Kinder gelten, sondern Regeln in den Familien sollten auch für Eltern gelten. Egal was, zum Beispiel am Tisch kein Handy. Das gilt für alle, nicht nur für die Kinder. Und da dürfen sich viele Eltern gucken und sagen, hey, gilt es auch für mich? Sagst du, ja, bei mir ist es was anderes. Nein, ist es nicht. Regeln sind Regeln. Und wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann wundere dich nicht, wenn dein Kind es auch nicht macht. Und es tut mir leid, wenn ich hier so Klartext spreche und so Real Talk heute mache, aber es ist nun mal einfach so. Und was ich auch ganz schlimm finde, und da möchte ich bitte, dass jeder, der jetzt zuhört, sich einmal selber überprüft. Wir geben unseren Kindern oder generell unseren Gesprächspartnern immer das Gefühl, zweite Wahl zu sein. In dem Moment, wo ich ein reales Gespräch unterbreche, weil mein Handy klingelt. Und wie oft kennt ihr diese Situation? Zwei Menschen unterhalten sich oder Eltern unterhalten sich mit den Kindern, Handy klingelt und das Gespräch ist vorbei. Es wird hysterisch aufgesprungen, das Handy gesucht. Wo ist es? Oh mein Gott, ja da und jetzt schnell und ran. Leute, dein Gesprächspartner, der gerade vis-à-vis vor dir sitzt, das ist die wichtigste Person im Raum. Und man kann jeden Anrufer zurückrufen. Es gibt Ausnahmesituationen, wenn mein Vater im Sterben liegt und ich einen Anruf erwarte oder so. Das sind Ausnahmen, die jeder tolerieren kann. Aber im realen Leben, wenn keine Gefahr für Leib und Leben irgendwie im Verzug ist, ist das der reale Gesprächspartner, in dem Falle dein Kind, immer wichtiger als ein Anrufer. Und ich habe es ganz ehrlich dick, wenn Menschen dann bei jedem Handy klingeln, sofort alles stehen und liegen lassen, ans Handy laufen. Wozu? Ich verstehe es nicht. Es macht ja keinen Sinn. Warum ist der Anrufer wichtiger als ich, der gerade ein Gespräch mit dir führt? Ich hatte da eine skurrile Situation mit meiner Mama. Wir hatten wirklich ein ganz, ganz wichtiges und emotionales Gespräch. Und dann klingelte ihr Handy, sie sprang auf wie von einer Tarantel gestochen, lief zum Handy, hat es noch gesucht, ging dann ran. Und dann war das irgendein Werbeanruf, den sie nicht mal abgewürgt hat, sondern wo sie sich hat irgendwie auf ein Gespräch einladen lassen. Und dann kam sie wieder und sag ich, warum bist du jetzt rangegangen? Ja, hätte ja wichtig sein können. Sag ich, war unser Gespräch nicht wichtig? Also sie hat das gar nicht überrissen in dem Moment. Und deswegen bitte, beendet keine Gespräche, nur weil das Telefon klingelt, sondern gib immer der Person im Raum, die da ist, das Gefühl, sie ist gerade die wichtigste Person für dich. Und sie ist nicht zweite Wahl und nur so lange interessant, bis das Telefon klingelt. Ja, und ich werde das auch immer wieder wiederholen, weil das darf in die Köpfe von uns Menschen. Dein Kind ist wichtiger als dein Telefon und dein Kind ist wichtiger als der gerade anruft. Und wenn wir das vorleben, macht sie Kinder auch nach. Na, meine Kinder sind auch irritiert, wenn sie sagen, oh Mami, dein Handy klingelt beim Essen. Sag ich, hey, von 13 bis 15 Uhr steht in meinem in meinem Kalender Family Time. Und wenn da jemand anruft, dann haben sie einfach Pech gehabt. Mein komplettes Team weiß, ich bin von 1 bis 3 nicht erreichbar. Und wer mich anruft, wird mich nicht erreichen und ich rufe dann ab 3 zurück. Wenn Kunden anrufen, rufe ich ab 3 zurück. Jetzt ist Family Time. Jetzt essen wir gemeinsam und jetzt seid ihr wichtig. Und das hat ein bisschen gedauert, bis meine Kinder gemerkt haben, oha, die meint das wirklich ernst. Das ist tatsächlich so. Und da bin ich ganz, ganz konsequent. Ich bin da nicht erreichbar. Und mir ist das total wichtig, weil es geht da um meine Kinder. Und die 2 Stunden am Tag werde ich es aushalten, dass ich gerade mal nicht erreichbar bin. Ja, die Welt dreht sich auch ohne Kira Liebmann weiter. So wichtig bin ich jetzt auch nicht. Und das wünsche ich mir, dass einfach mehr Eltern machen. Also, was kannst du jetzt ganz konkret tun? Für mich ist wichtig, dass du mal schaust, die eigene Handynutzung zu überdenken und wirklich mal schauen, wie gehe ich mit dem Handy um? Welche Regeln stelle ich fürs Kind auf, die für mich vielleicht nicht gelten? Also wirklich hier mal ganz, ganz ehrlich mit sich sein. Wichtig auch bitte ist, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung dafür, dass du, wenn du deinem Kind mit 11 Jahren oder wann auch immer das Handy in die Hand drückst, dass du als Erwachsener dafür verantwortlich bist, dein Kind in diese Welt zu begleiten. Zu sagen, hier ist das Handy und jetzt achte aber bitte darauf, dass du nicht so lange auf YouTube bist, dass du nicht so lange spielst, dass du nicht so lange auf Social Media bist und dass du frühzeitig ins Bett gehst. Das ist für unsere Kinder und Jugendlichen nicht möglich. Das heißt, am Anfang braucht es eine Begleitung. Es braucht klare Regeln. Es braucht Wächter, die das Handy ausschalten. Also nicht ihr Handy abgeben oder sowas, sondern ich bin ein großer Freund von Apps mit Handynutzungseinstellungen. Wie viele Stunden pro Tag kannst du App 1, 2 und 3 nutzen? Wann ist das Handy vielleicht komplett offline, dass du es gar nicht mehr nutzen kannst? Und dann bist du als Elternteil nicht der Böse. Du bist nicht launenabhängig, sondern das passiert ganz automatisch. Wenn einfach die Zeiten aus sind, geht's aus. Und da ist es aber unsere Verantwortung als Eltern, da wirklich Verantwortung zu übernehmen. Wichtig ist es auch, wirklich Kinder stärken, Nein zu sagen. Also gerade wenn es darum geht, um Thema Cybermobbing, Grooming, dass man sich an die Kinder über Social Media ranmacht, dass Fake-Freundschaften gebildet werden. Kindern hier wirklich und Jugendlichen Nein sagen, erlauben. Nein sagen ist ganz, ganz wichtig. Und auch dieses Erkennen, wann meint es jemand gut mit mir, wann ist jemand echt und wann ist jemand fake. Also auch hier dieses kritische Denken halte ich für extrem wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen und in Social Media machen, wirklich dieses kritische Denken, wie ist diese Person mir gegenüber jetzt wirklich gut gesonnen oder nicht? Und ganz ehrlich, wenn ein 12-jähriges Kind über Snapchat von einem anderen angeblich 12-jährigen Kind angeschrieben wird, dann können die Kinder nicht unterscheiden, ist das ein Erwachsener oder ist das ein Kind. Ja, woher sollen sie es denn wissen? Die sind total naiv und da braucht es wirklich unsere Unterstützung und unsere Begleitung. Ich möchte dir auch raten, dich für die Inhalte zu interessieren. Schau dir doch mal an, was macht denn dein Kind da den ganzen Tag? Weil wir haben oft das Gefühl, die Kinder hängen nur auf Social Media. Ja, und schauen sich nur TikToks an. Ja, bei manchen stimmt's. Aber es gibt auch ganz viele andere Sachen, die die Kinder machen. Was gucken sie an? Wer ist gerade in? Wer ist der Influencer, dem sie folgen? Warum finden die den gut? Was finden die an dem gut? All das stärkt auch die Beziehung zu uns. Und dann nimmst du das Handy bitte nicht als Druckmittel, weil ich weiß, dass wir ganz oft das Gefühl haben, das Handy wegnehmen ist das einzigste Druckmittel, was wir haben. Aber da frage ich dich, warum brauchst du überhaupt ein Druckmittel? Was in eurer Beziehung funktioniert nicht, dass du ein Druckmittel brauchst, dass Absprachen nicht funktionieren? Ja, also da wird auch wieder nur Verantwortlichkeiten ausgelagert und das Kind versucht mit Druck zu etwas zu zwingen. Aber schau doch hier wirklich mal selber hin, warum brauchst du das denn eigentlich überhaupt? Warum ist das wichtig? Also ich würde das Handy auch nicht als Druckmittel benutzen. Und somit siehst du, also dass das Handy gar kein Alleinschuldiger ist, sondern dass es immer so eine Mischung ist aus, die Kinder kommen in die Pubertät, sie werden älter und gerade zwischen 12 und 14 sind sie so stark mit Umbaumaßnahmen beschäftigt, dass in der Zeit ganz viele Kinder ihren Sport aufhören, dass sie ein bisschen zunehmen, dass sie etwas phlegmatischer werden. Und dann glaubt man, oh, um Gottes Willen, mein Kind ist handysüchtig. Das ist aber ein Prozess, der auch schon vor den Smartphones stattgefunden hat. Haben die Kinder halt vielleicht geschlafen oder sind mehr zu Hause rumgehangen, haben vielleicht mehr ferngesehen, weil sie so wahnsinnig mit Umbaumaßnahmen in dem Körper beschäftigt sind. Das heißt, die Pubertät beginnt, es werden neue Werte gemacht, die Kinder bauen sich innerlich um, äußerlich um und dann ist da ganz wenig Energie oft da. Und das ist halt zufällig auch die Zeit, wo sie halt ein Handy bekommen in der Regel. Es hat aber nichts miteinander zu tun, sondern ich habe versucht, dir ja gerade zu erklären, wo die Ursachen herkommen. Und es tut mir leid, wenn ich hier so klar bin, aber die Ursachen sind ganz, ganz oft hausgemacht, weil wir Eltern ihnen hier etwas anderes vorleben, als wir uns vielleicht für unsere Kinder wünschen. Und ich hoffe, dich mit dieser Folge ein wenig inspirieren zu können, da umzudenken und nicht dem Handy als allein verantwortlich, als allein Schuldiger für all das, was passiert, zu sehen, sondern auch immer wirklich den Kontext anzuschauen. Was ist altersgerecht? Was lebe ich vor? Wie gehe ich damit um? Und ja, was ist so meine Haltung zu dem ganzen Thema? Wenn du dazu Fragen hast, freue ich mich natürlich tierisch, wenn du mir eine E-Mail schreibst an podcast@kiraliebmann.de. Und auch zu allen anderen Themen, wenn du also eine Hörerfrage hast, wenn du möchtest, dass ich mal eine Hörerfolge mache zu einem Thema von dir, dann das wird immer anonymisiert gemacht. Das heißt, die Namen sind immer verstellt. Dann schreib mir gerne, schreib mir ausführlich, um was ist das, was geht's, wer ist alles Teil deiner Familie, was ist die Thematik? Und dann kann ich da auch sehr gerne eine Hörerfolge dazu machen. Ich bin da immer offen und freue mich drüber. Und ansonsten wünsche ich dir eine großartige Zeit und alles Liebe bis zur nächsten Podcast-Folge.